Herzlich willkommen, meine Lieben, zu unserem Canix-Podcast All About Zukundesport, heute schon mit Episode 3. Ich bin Anik Busel, ich bin Hundetrainerin und habe mich vor circa 12 Jahren auf den Zukundesport spezialisiert. Und heute geht es um das große Thema Gesundheit im Zukundesport. Dafür habe ich mir Frau Dr. Jette Schönig eingeladen. Sie ist Tierärztin, Chiropraktikerin, Tierschutzbeauftragte des VDSV und Buchautorin, die dritte bei uns im Bunde zu unserem Buch Zukunde Herz, was bald erscheint. Liebe Jette, vielen Dank, dass du hier bist, dass du heute mein Gast bist bei diesem spannenden Thema. Stell dich doch bitte kurz selbst vor.
Ja, liebe Annik, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich natürlich sehr gefreut auf mein erstes Mal Podcast. Bin gespannt, was wir heute zaubern und freue mich wirklich auf ein schönes Gespräch mit dir. Jo, einmal zu mir, zur Person. Wie ihr schon gehört habt, ich bin Hamburger Dern. Jo, ich bin Tierärztin, behandle und betreue Kleintiere. Das bedeutet, ich behandle vor allen Dingen Hund und Katze, aber auch hin und wieder mal eine Maus oder eine Ratte oder ein Kaninchen. Und bin vor allen Dingen eine Haustierärztin. Das bedeutet, dass ich meine Patienten von Anfang wirklich bis zum Ende begleite und habe auch gerade da mein Herz ein bisschen drin gefunden, weil mir vor allen Dingen die alten Hunde sehr liegen. Das ist für mich ein sehr wichtiges Thema, dass es auch den älteren Tieren sehr gut geht. Aber ich mag es auch sehr gerne mit den Sporthunden, betreue auch Sporthunde, auch durch meine Zusatzausbildung der Chiropraktik. Das spiegelt auch mich so ein bisschen wider, weil ich selber auch 8 Hunde habe und davon sind 4 Sporthunde. Das heißt, ich mache Sport, habe aber auch 4 Tierschutzhunde und freue mich, dass ich wieder 8 Hunde habe, denn ich hatte mal 2,5 Monate nur 7. Jetzt habe ich gerade meinen Welpen bekommen und bin total in love mit meinem neuen Hund und bin mal total gespannt, wo unsere Reise so jetzt hinführt. Das so zu mir.
Sehr, sehr schön. Ja, jetzt nochmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Nachwuchs, der bei dir eingezogen ist.
Ja, vielen Dank.
Man merkt, du warst anscheinend mit 7 Hunden unausgelastet.
Ja.
Du musst Hund 8 mit, wie alt ist er jetzt, 3 Monate?
Genau, 3 Monate. Gestern 3 Monate.
Sehr schön. Na, da hast du ein bisschen was vor dir, bis der junge Mann groß ist. Das wird vielleicht auch noch ein kurzes Thema heute. Es geht um Gesundheit im Zukundesport, das ist ja ein Riesenthema, liebe Jette. Und du bist ja Tierschutzbeauftragte des VDSV. Und da hätte ich jetzt gleich mal eine ganz wichtige Frage. Was hat denn eigentlich Tierschutz mit Zukundesport zu tun?
Ja, Annik, das ist eine durchaus berechtigte Frage, denn auch ich habe erst gedacht, als ich angefangen habe mit dem Sport, sag mal, ich mache doch hier nur ein Hobby, was hat denn hier Tierschutz damit zu tun? Und je mehr ich das gemacht habe, desto mehr habe ich gelernt, dass Tierschutz doch durchaus ein großes Thema ist und zwar in ganz, ganz vielen Belangen und man das auf jeden Fall immer mit auf dem Schirm haben muss, dass eben viele Belange quasi betrifft, sei es die Haltung, da denkt man natürlich als erstes drüber nach, ne? Habe ich meine Hunde normal, habe ich die zum Beispiel immer in der Box, was zum Beispiel nicht geht? Bringe ich die super im Auto unter? Versorge ich die vernünftig, sei es tierärztlich oder auch ernährungstechnisch? Aber gerade auch im Training ist es für mich ein sehr, sehr großes Thema. Denn wenn ich jetzt einfach nur mal mich selber betrachte, ich persönlich sehe den Zukundesport ja wirklich nur als i-Tüpfelchen mit meinen Hunden. Und ich bin definitiv nur Hobbysportlerin und mache auch wirklich wenig Sport in diesem Hinsicht. Aber mein Hund da vorne, der macht wirklich alles andere als Hobbysport. Der ist absoluter Leistungssportler. Und gerade diese Diskrepanz, ne, dass ich selber denke, naja, ich fahre ja hier nur einmal am Block, ich bin so ein Mauerblümchen. Aber mein Hund tut es nicht. Und dann kann es wirklich ganz, ganz schnell Situationen geben, wo es tierschutzrelevant gibt. Und da ist es für mich eben ganz wichtig, dass ich immer so ein bisschen den Meckerfinger oben habe und die Leute immer wieder mal so ein bisschen runterhole und daran erinnere, dass eben das Wohl des Tieres natürlich immer an allererster Stelle steht und da hin und wieder mal ein bisschen eingreifen und lenken muss.
Definitiv. Also man vergisst ja immer, das ist ja auch immer das Thema ich glaube, ich erwähne es fast jedes Mal, dass die unsere Kunden ja auch zu uns sagen, die ins Training kommen, ich mache es ja nur aus Spaß, aber wie du schon sagst, der Hund macht ja da vorne Hochleistungssport im Endeffekt, weil gerade jetzt bei Scooter und Bike im Training soll der Hund da vorne arbeiten, er soll ja möglichst ziehen, ohne dass wir ständig unterstützen. Und das ist ja für den Hund Hochleistungssport, während wir ja hinten jetzt mal, sag ich, relativ faul draufstehen. Und da, das ist natürlich auch mal ein ganz großes Thema, oder?
Absolut. Und da, wie gesagt, denken die Leute nicht immer dran, ne? Und das ist eben ganz wichtig, dass man das nie vergisst, ne? Und dem Hund auch nicht Unrecht tut oder unfair gegenüber wird. Und das betrifft aber auch noch viel mehr. Das ist nicht nur, dass da eben diese Diskrepanz besteht, sondern auch zum Beispiel auch für mich ein ganz großes Thema, Hunde, die gut gelaufen sind, ne, im Zug, plötzlich anfangen, sich rauszunehmen. Und der allererste Impuls von so einem Besitzer oder von so einem Hundesportler ist, oh Mann, ich muss mehr trainieren. Der Hund, da, ich habe einen Trainingsfehler drin. Und ich als Tierärztin kann euch sagen, dass das nicht immer ein Trainingsfehler ist. Das ist häufig sogar ein medizinisches Problem. Und das habe ich selber schon erlebt, ne? Dass der Hund ein Herzproblem hat. Der konnte gar nicht ziehen. Oder der Hund hat ein Schilddrüsenproblem gehabt. Der konnte nicht ziehen, weil es halt einfach im Kopf oder in der Schilddrüse nicht gepasst hat. Oder schlichtweg, dass der Hund Rückenschmerzen hat. Und das kann dann eben ganz, ganz schnell tierschutzrelevant werden.
Auf alle Fälle. Wir haben ja davor unsere Community auch ein bisschen nach Fragen gefragt, also was die Fragen an dich haben. Und da passt jetzt eine Frage ganz wunderbar rein. Denn es wurde gefragt, wie oft du denn so eine Kontrolluntersuchung bei einem Zughund empfehlen würdest, was ja ganz wichtig ist bei dem Thema, was du gerade ansprichst, denn wie du sagst, die Hunde sind Lebewesen, so wie wir Menschen auch, und da kann es natürlich auch mal hier und da zwicken, und dann heißt es nicht immer gleich, dass das Training schuld ist oder dass ich irgendetwas groß verändern muss, sondern dass ich vielleicht halt auch mal hingucken muss und das Ganze medizinisch abklären lassen muss.
Das stimmt. Also ich war eigentlich früher, sage ich mal so, auch eher der Meinung, naja, so viel muss man da eigentlich nicht gucken. Das lag aber auch primär daran, dass meine Hunde früher, mit denen ich angefangen habe, nämlich meine Tierschutzhunde, auch eher gesagt haben, ach du, weißt du, ich mache hier nur ein Hobby und wenn ich jetzt mal nicht ziehe, dann war mir das früher egal. Aber jetzt sieht es eben doch ganz anders aus, ne? Und so bin ich schon der Meinung, dass man eigentlich jeden Hund mehr oder weniger regelmäßig dem Tierarzt vorstellt. Das passiert bei mir so oder so alleine schon bei der Impfung. Das heißt, ich als Tierarzt sehe den Hund eigentlich immer einmal im Jahr und ich kann dann immer grob den Hund natürlich angucken. Ich kann natürlich nicht im Rahmen einer Impfung wirklich alles 100% genau untersuchen. Aber dadurch, dass ich Haustierärztin bin, kenne ich meine Patienten natürlich sehr gut. Und da sehe ich natürlich schon Unterschiede, ne? Und das heißt, für mich würde ich schon empfehlen, dass man so einmal im Jahr im Rahmen der Impfung den Hund generell einmal angucken lässt. Aber was für mich als Chiropraktikerin noch viel wichtiger ist, ist, dass die Hunde eben auch anders angeschaut werden, ne? Wo wir wieder beim Thema Leistungssport sind. So ein Leistungssportler, so ein menschlicher Leistungssportler, der ist ganz regelmäßig bei seinem Physiotherapeuten oder Osteopathen oder Chiropraktiker. Aber unsere Hunde halt viel zu selten. Also ich sehe schon den Trend, dass das immer mehr Sportler machen, ne? Ganz egal welchem Sport. Und ich finde es absolut positiv und unterstützenswert. Und dann hängt es dort letzten Endes davon ab, wie häufig der Physiotherapeut den Hund sehen möchte. Also ich als Chiropraktikerin, ich will die immer unbedingt vor der Saison sehen und einmal mittendrin wenigstens und dann einmal danach nochmal. Das heißt, so dreimal im Jahr möchte ich sie chiropraktisch oder eben physiotherapeutisch auf jeden Fall sehen. Und ganz häufig ist es so, dass die Besitzer auch zwischendurch mal kommen und sagen, du, mir ist da was aufgefallen, der Hund, der biegt sich zum Beispiel immer nach rechts oder der Hund, krümmt sich irgendwie beim Laufen oder irgendwie läuft er nicht ganz rund. Das heißt, die Besitzer, die lernen dann ganz schnell auch, dass mit dem Hund was nicht stimmt, alleine dadurch, dass sie regelmäßig zum Physiotherapeuten gehen oder zum Chiropraktiker. Und das ist auch irgendwo ein Tierschutzthema wieder für mich. Und das ist so das, was ich euch empfehlen würde, ne? Einmal die Abklärung beim Haustierarzt, aber dann auch regelmäßig zum Physiotherapeuten.
Absolut. Also meine sind ja sehr regelmäßig beim Physiotherapeuten. Das finde ich einfach ganz wichtig und auch beim Tierarzt. Natürlich jetzt so zur Kontrolle. Würdest du denn sagen, so zur Kontrolle, sag ich jetzt mal, natürlich jetzt einmal im Jahr bei der Impfung, aber wenn wir jetzt wirklich diesen Sport intensiv machen oder intensiver machen, zweimal im Jahr, so einfach mal Empfehlungen, wie du gesagt hast, vor der Saison einmal, dann mittendrin oder zumindest danach. Es gibt ja auch Leute, die gehen ja nicht auf Rennen, sind ja nicht alle Wettkampf ambitioniert. Das heißt, da würde sich dann wahrscheinlich empfehlen, einmal davor und einmal danach oder zumindest dann auch beim Physiotherapeuten oder Chiropraktiker vorstellen, oder?
Da ist mir persönlich auch, als ich bin ja nun beides, ne, Chiropraktik und Tierärztin, ist mir tatsächlich wichtiger, dass der Hund vom Bewegungsapparat angeschaut wird. Denn der Tierarzt gibt ja hoffentlich vorher auch das Go, dass vom Herz-Kreislauf-Apparat alles in Ordnung ist. Und wenn das eben nicht so ist, dann wird halt individuell auch entschieden, okay, dieser Hund muss auch zwischendurch einmal untersucht werden oder er sollte sowieso prophylaktisch einmal das Herz kontrolliert bekommen. Das habe ich zum Beispiel mit meinem, damals jungen Hund, das ist ja schon 5 gemacht, dass der auf jeden Fall einmal kardiologisch komplett aufgeräumt wurde. Dass ich mir auch von der Kardiologin das Go gegeben habe. Aber das sind halt Einzelfälle, finde ich. Das ist nicht so zu pauschalisieren und muss man vielleicht auch ein bisschen rassebedingt sehen. Das heißt, wer habe ich jetzt, ich sag mal, so einen wirklich kompakten, äußerst gesunden Jagdhundmischling, also einen Hound, dann ist der anders zu beurteilen als einen Labrador, einen, ich sag mal, wackeligen Labrador, der einfach von seiner Genetik halt ein ganz anderes Bindegewebe hat. Und da würde es wohl individuell auch mal Sinn machen, häufiger zu schauen, ne, dass man dort einfach nichts verpasst.
Echt, hattest du gesagt, weil ich finde ja gerade eben die Spezialisten wie die Hounds, die im Zukunftssport ja sehr viel, wo wir sie ja sehr viel finden, dass ja gerade die auch natürlich gerne und oft über ihre Leistungsgrenze ganz anders drüber gehen, so wie du vorhin gesagt hast, weißt du, mit deinen 4 Tierschutzhunden, die haben sich dann wieder auch mal rausgenommen. Und ich kenne es auch noch von meiner Aussiehündin, mit der ich angefangen habe, die hat sich ja auch dann eher mal rausgenommen. Und die Hounds gehen ja schon eher mal drüber, auch in diesem Trieb, und gehen dann natürlich auch mal über Schmerzen und so weiter hinweg.
Ja, da gebe ich dir natürlich recht, dass die den unseren Spezial- oder Spezialisten im Zukunftssport vieles ausgeschaltet wurde. Und was halt eben die Tierschutzhunde oder andere Hunderassen immer noch nämlich beibehalten haben. Trotzdem ist so auch meine Erfahrung, dass gerade die etwas ambitionierteren Fahrer da ein besseres Auge für haben und auch von alleine quasi kommen, während um den Blockfahrer vieles einfach auch abtut und einfach nicht sieht. Das würde ich jetzt eher andersrum sehen. Natürlich ist es nicht verkehrt, den Hund zweimal im Jahr vorzustellen, um Gottes Willen. Ich würde da gar nicht sagen, dass es nicht Not tut, oder dass es nicht unwichtig ist, aber meine Erfahrung ist, dass gerade die Hobbysportler ihre Hunde eher so ein bisschen unterschätzen, sozusagen, was das angeht.
Mhm. Naja, eher unterschätzen, was ihre Hunde da vorne eigentlich leisten müssen. Ja, darum geht es ja. Ein Wettkampfsportler setzt sich manchmal vielleicht ein bisschen mehr mit der Thematik auseinander und ist ja immer wie ja schon erwähnt, das Thema, dass dieses nur Spaß ist. Ja, für einen Hund soll es auch nur Spaß sein, aber also man soll mal, am besten spannt ihr euch mal gegenseitig vor und lauft mal 500 Meter und zieht mal den anderen am Scooter, dann wisst ihr, was eure Hunde da leisten müssen.
Ihr tretet einfach selber mal den Tretroller, wenn es leicht bergauf geht. Dann wisst ihr das auch.
Auf alle Fälle. Jetzt haben wir das Thema im Tierschutz. Fällt dir da noch was einbezogen auf Zukunftssport? Ein ganz spannendes Thema ist ja ein bisschen für alle auch das Boxenthema, was du schon angesprochen hast. Und was natürlich ein ganz großes Thema eigentlich auch ist, weil ja, die Hunde sind einfach viel in den Boxen drinnen, in den Autos auch, teilweise natürlich auch an den Wettkämpfen. Kannst du da kurz mal was dazu sagen, auf was man da achten muss oder sollte?
Ja, das ist leider ein sehr sensibles Thema, weil unsere Tierschutzhundeverordnung das eigentlich verbietet, dass man einen Hund in einer Box außer zum Transport oder für einen medizinischen Notfall quasi in einer Box hält. Man kann den mal, ich sag mal, eine kurze Zeit darin unterbringen, ne, wenn man, keine Ahnung, mal kurz was erledigen muss oder so, aber eine längere Zeit ist eigentlich echt schwierig und deswegen ist es, wie gesagt, ein sensibles Thema. Eigentlich dürfen wir es nicht. So, es wird halt hin und wieder noch toleriert, aber das wird auch in Zukunft im Hundesport für uns vielleicht ein bisschen anders werden, glaube ich. So viel kann ich nur dazu sagen.
Ja, auf alle Fälle. Dieses neue Gesetz, das ist ja das Neue, oder? Was da vor allem auch mit drin ist, das es jetzt seit 2, 3 Jahren gibt. Wir waren ja auch sehr involviert damit, gerade beim Wild and Dirty North hatten wir ja ein großes Thema damit, auch mit dem Veterinäramt, also die uns da auch sehr unterstützt haben und uns auch geholfen haben, hier auch zu sehen, wie können wir das Gesetz denn auch umsetzen? Also wie sieht denn das in der Realität aus und was wollen die Veterinärämter da auch sehen, was ja auch sehr unterschiedlich ist. Und ja, das bleibt auf alle Fälle sehr, sehr spannend und da sollte sich jeder auch ein bisschen mal nachlesen. Ich denke auch, dass Google da einiges hergibt, wenn man sich informieren will, was da eigentlich der Gesetzgeber auch vorgibt, wo wir manchmal ja auch wirklich dran gebunden sind und ja auch nichts dran ändern können, dass es einfach dieses Gesetz gibt, woran wir uns auch halten müssen.
Das ist korrekt und dass man das eben auch nicht immer so hinnimmt, ne? Dass man einen Hund einfach stundenlang in der Box sperrt, das ist, ich kann das auch mit meinen Hunden, weil die es auch gewohnt sind und ihre Boxen auch gern haben, aber ist das wirklich so gut? Das hinterfrage ich auch selber regelmäßig, ne?
Na, absolut, vor allem, wenn man gerade Sport gemacht hat mit dem Hund, der ja auch noch nicht vielleicht ein adäquates Cooldown bekommen hat und der Hund wird dann kommt in seine Box und muss dann dort vielleicht wieder ein paar Stunden liegen, ist das natürlich überhaupt nicht Sinn und Zweck. Bin ich bei dir.
Genau, das ist ja auch eigentlich ein ganz anderes Thema, ne? Dass der Hund, der noch quasi seinen Kreislauf gar nicht runtergefahren hat, noch in eine Box kommt, das ist wieder ein ganz anderes Thema für mich.
Ja, auf alle Fälle. Hast du zum Tierschutz noch irgendwas, was dir wichtig ist, was du noch loswerden willst für unsere Zukunftssportler?
So fällt mir jetzt nichts ein. Wahrscheinlich werden wir immer wieder mal Querverweise in unseren nächsten Fragen haben, denn letzten Endes ist alles, was wir heute besprechen, Tierschutz. Ne? Ich bin als Tierärztin der berufene Schützer oder die berufene Schützerin der Tiere. Deswegen alles, was wir heute besprechen, ist irgendwo Tierschutz.
Das stimmt. Immer wenn ich mit dir rede, ist es eigentlich Tierschutz. So ist das. Pass auf. Ein schönes Thema, was dich ja auch ein bisschen betrifft, ist, oder jetzt dann betrifft, nachdem du einen Welpen hast, ist das Thema, ab welchem Alter dürfen die Hunde mit dem Training beginnen? Wird ja gerne gefragt. Und da, ja, wann fängst du mit deinem Welpen, der jetzt mit 3 Monaten bei dir ist, wann fängst du da mit dem Training an oder wie sieht es bei dir aus?
Das ist eine sehr, sehr spannende Frage und ich glaube, ich habe schon damit angefangen. Der Hund ist jetzt 12 Wochen, ich habe den mit 8 Wochen bekommen.
5 Kilometer, oder?
Wie viel zieht er? Na klar, ich habe den mit 8 Wochen bekommen und dann habe ich ihn gleich am nächsten Tag 12 Kilometer eingespannt.
Sehr gut.
Aber es waren nur 20 Grad, sonst hätte ich halt auch mehr gemacht, ne?
Ja, ist klar. Okay, so, nein. Und jetzt im Ernst.
Jetzt im Ernst, tatsächlich habe ich sofort mit dem Training angefangen, weil die Frage sollten wir uns eher stellen, was meinst du denn mit dem Training? Also ich meine durchaus, und das war auch ein Thema, was ihr letztes Mal beim Podcast schon besprochen habt, dass man so vieles eigentlich dazugehören kann, wenn man es möchte. Man muss es ja nicht machen, aber so vieles dazugehören kann, was auch Impulskontrolle und Stehenbleiben und sowas kann. Und damit kann man nie zu früh anfangen, ne? Es geht natürlich nicht darum, dass ich einen jungen Hund mit ganz weichen Knochen und so weiter und so fort irgendwie Anspann- und Zukundearbeit mache. Nee, das geht eher um die Alltagstauglichkeit, die ich letzten Endes auch im Training dann benutzen und brauchen kann. Deswegen, das ist ein so komplexes Thema, da kann ich jetzt nur mal so ein ganz bisschen Werbung machen für unsere Bibel. Da steht nicht ganz, ganz viel drin, was man da alles beachten kann und muss. Wenn wir jetzt einmal mal nur das Zukundetraining angucken wollen, dann kann man das auch, wie es immer so ist, nicht so ganz pauschal sagen. Ne? So mit dem 6. Monat kannst du das machen. Warum? Weil unsere Hunde so unterschiedlich sind. Und da kommen wir mal wieder auf das Thema Hound oder Labrador, ne? Oder Hound oder Terrier oder Dogge oder Terrier. Also ein Terrier mit, keine Ahnung, 8 Kilo, der ist mit 7, 8 Monaten mehr oder weniger ausgewachsen. Der ist körperlich fast fertig. Und eine Dogge ist mit 18 Monaten nicht mal fertig. Das heißt, alles so zwischen 6 bis 10 Monaten ist für mich eine Spanne, wo ich körperlich anfange mit dem Training. Und ich fange natürlich auch nicht mit Training an, mit 12 Kilometern, mit dem 8 Wochen Welpen natürlich schon, aber im Ernst fange ich natürlich an mit ein paar Meter am Gurt. Ne? Und alleine so, wenn ich so anfange, bin ich dann nach ein paar Monaten beim, keine Ahnung, das müsst ihr mir sagen, ich bin nur Tierärztin, ich kümmere mich nur um die körperlichen Belange und nicht ums Training, bin ich beim Kilometer, 2 Kilometer. Das heißt, ich erarbeite mir das und alleine dadurch erfährt der Hund natürlich auch ein körperliches Training, ne? Was immer mehr, immer mal ein bisschen stärker, mal bergauf und so weiter und so fort geht.
Absolut. Vor allem hast du ja auch einen Rüden. Ist ja auch schon immer alleine das Thema, wenn du alleine beim Hund bleibst. Die Rüden, die brauchen ja, gerade wenn sie groß werden, brauchen ja auch echt um einiges länger wie manche Hündinnen, die ja mit 10 Monaten schon sehr stabil im Gebäude sind und die Rüden noch sehr schlaksig unterwegs sind und noch nicht genau wissen, wo vorne und hinten ist. Also ich denke, da muss man sehr individuell gucken. Aber es gibt ja trotzdem, oder was ich immer wieder sehe, ist, wie früh Hunde auch jetzt unabhängig vom Zughundesport am Fahrrad mitgenommen werden. Und das, gerade das Thema Ausdauersport, also Ausdauer, ja, Ausdauersport, den wir ja brauchen, auch im Zughundesport, der wird oft sehr früh begonnen, aber auch so gehen die Leute ja gerne mit ihren Hunden früh Fahrrad fahren. Was würdest du empfehlen? Gerade bei Ausdauer, ab wann sollte man denn den Hund am Fahrrad wirklich zur Ausdauer einleiten? Es geht jetzt nicht darum, dass ich den Hund ans Fahrrad gewöhne und erstmal schiebe und mal 100 Meter fahre und der gewöhnt sich einfach nur an das Gerät, sondern wirklich in das Ausdauertraining reingehen.
Das ist eigentlich eine total spannende Frage, denn das, was du mir gerade sagst, dass die Leute so früh anfangen, das sehe ich in der Praxis überhaupt gar nicht. Ich sehe in der Praxis eigentlich immer Menschen, die mir sagen, ja, also mein Welpe ist jetzt 4 Monate alt, der darf pro Monat 5 Minuten. Das heißt, ich darf jetzt mit meinem 4 Monate alten Welpen, darf ich jetzt 20 Minuten Gassi gehen, insgesamt am Tag. Das heißt, ich habe eher Menschen, die total restriktiv mit ihren Welpen sind und du erzählst mir gerade das Gegenteil. Das ist eigentlich total spannend. Jetzt mal abgesehen davon ist es so, dass laut Literatur, da gibt es natürlich im Hundebereich immer wenig Daten, aber das ist jetzt etwas, was aus der Humanmedizin übertragen wird. Das heißt, wahrscheinlich, vielleicht ist es so, dass junge oder Kinder oder Jungerwachsene oder ja, Jugendliche, kennt man sie auch nennen, eher mit Ausdauertraining nicht so viel am Hut haben sollten, weil sie es einfach körperlich nicht können, weil Herz-Kreislauf mit Lunge und Herz einfach dafür gar nicht ausgelegt ist. Das finde ich persönlich als Tierärztin viel spannender, dass das eigentlich gar nicht so einen großen Effekt hat, ja, dass sie an sich schon eine relativ gute Ausdauer vorgegeben haben. Das ist eine andere Geschichte. Das heißt, sie haben es von sich aus sowieso drin, aber sie ist nicht sonderlich trainierbar. Und wenn ich das weiß, dass ich gar nicht so viel trainieren kann, dann ist so die Frage, warum trainiere ich das überhaupt, wenn es eh überhaupt gar keinen Effekt hat? Ne? Das ist jetzt mal so ganz wissenschaftlich gedacht. Und wie du weißt, bin ich ja doch durchaus ein wissenschaftlicher Mensch, den das interessiert.
Absolut, das weiß ich.
Genau, muss man dann eben auch sehen, okay, also einerseits habe ich nun den Herz-Kreislauf oder das Herz-Kreislauf-System, was vielleicht wahrscheinlich noch nicht so gut trainierbar ist. Auf der anderen Seite habe ich dann Muskeln, Bänder, Gelenke, Kapseln und so weiter und so fort und Knochen natürlich. Und die muss ich ja aber auch irgendwie auf Belastung vorbereiten. Das heißt, ich bin jetzt kein Mensch, der sagt, ich muss mich wirklich an diese 5-Minuten-Regel halten. Im Gegenteil, also mein 12 Wochen alter Welpe, der darf schon so viel laufen, wie er möchte. Und der läuft mit mir mit 12 Wochen schon 20 Minuten, 25 Minuten sind wir schon unterwegs. Ne? Nicht dreimal am Tag, sondern so, wie er Bock hat. Und der kann das, das ist kein Problem. Und der läuft halt so, wie der laufen möchte. Der darf halt auch toben und so weiter und so fort. Und ich denke mal, wenn ich jetzt so zurückdenke, wann ich meinen letzten Junghund ans Fahrrad genommen habe, ich glaube, ich war da schon mit 8 Monaten so dabei, dass wir, wie du gesagt hast, erstmal angefangen haben. Und ich denke mal, mit so 10, 12 Monaten habe ich den voll im Training mitgehabt. Das heißt nicht, dass ich mit dem 20 Kilometer Fahrrad gefahren bin, aber so 3 bis 5 Kilometer habe ich mit dem schon gemacht, weil er das angeboten hat, weil er das konnte und auch individuell körperlich dafür schon in der Lage war. Ja, das ist ja nicht nur das Training für Herz-Kreislauf, sondern es ist auch schon die Vorbereitung des Bewegungsapparates darauf, was dann danach später noch kommt.
Genau, und die muss ja auch angepasst sein. Man muss natürlich auch dazu sagen, wenn ich jetzt da bin ich ja bei meinen Events auch bei manchen Streckenlängen dabei, wenn ich ab 12 Monaten sage, der Hund darf 2 Kilometer auf Zug arbeiten, muss der natürlich auch darauf vorbereitet werden. Ja.
Ganz genau.
Da sind ja jetzt aber zumindest, hat sich ja da jetzt auch ein bisschen was immer wieder geändert im Reglement, oder? Also es ist ja jetzt das Alter ist ja angehoben worden. Ist es jetzt nicht so, dass es fast überall jetzt bei IFSS und ICF auf 18 Monate ist und VDSV damit ja dann auch?
Dazu eben vielleicht noch mal kurz für unsere Hörer. ICF, IFSS und VDSV, das sind unsere internationalen Verbände für Schlittenhunde und Zughundesportrennen. Und da gibt es tatsächlich je nach Verband unterschiedliche Angaben. Und ich habe mir das auch mal so ein bisschen in anderen Sportarten angeguckt, aber so 18 Monate ist eigentlich so die Regel, dass ab 18 Monaten die Hunde voll belastet werden können auf dem Rennen. Es gibt im Ausland gibt es auch mal eine Klasse, so eine Fun-Klasse, wo die Hunde auch ein bisschen jünger sein dürften. Die sind dann aber streng in der Streckenlänge eingekürzt. Aber auch das ändert sich sehr. Also vor ein paar Jahren, als ich angefangen habe, durfte man im Gespann auch mal mit einem 12 Monate alten Hund starten. Dann wurde das angehoben auf 15 Monate. Jetzt im Moment sind wir bei 18 Monaten. Ob das wieder zurückgerudert wird, das muss man sehen. Das wird sich in der Zukunft zeigen. Ich persönlich als Tierschutzbeauftragte und Tierärztin sage natürlich, nee, Leute, das geht nicht, weil das ein Rückschritt im Tierschutz ist, ne? Ich muss ja hier immer den erhobenen Zeigefinger haben. Aber irgendwo bleibt ja auch, muss man ja ein bisschen im Kopf haben, dass es ja auch manchmal ums Training geht, ne? Dass man auf dem Rennen auch andere Dinge können muss als Hund, die man vielleicht im Training nicht immer so ganz üben kann.
Deswegen finde ich es ja ganz schön oder habe ja auch bei mir zum Beispiel die Kurzstrecken ja, etabliert, wie die 2 Kilometer, weil das ist zum Beispiel ja super für junge Hunde, um mal Rennluft zu schnuppern. Auch eben, ja, wenn sie das noch nicht gewohnt sind, wenn sie noch jung sind, das können sie gut machen. Und vor allem dann auch nur einen Tag. Weißt du, es ist ja auch ein Unterschied. Habe ich jetzt ein Wochenendrennen mit 2 Tagen und zweimal 4 bis 5 Kilometer, ist es ja für einen Hund viel härter, wie wenn er jetzt einmal am Wochenende seine 2 Kilometer da laufen darf. Und da kommen wir auch gleich noch zum nächsten Thema oder auch einer Frage, wie lange ein Hund eigentlich Zughundesport machen darf. Weil für die sind natürlich diese kürzeren Strecken auch super, wenn sie älter sind und werden auch sehr dankbar angenommen. Das höre ich immer wieder, wie dann der 11-, 12-jährige Hund da nochmal auf die Kurzstrecke gehen darf. Und da sieht man schon, ich denke auch im Alter nach oben, so wie es in jungen Jahren man es nicht genau definieren kann, ist ja wie bei uns Menschen auch. Der eine macht mit 80 noch 10 Kilometer langsam, dass er läuft und der andere schafft es mit 60 schon nicht mehr. Ich denke, bei den Hunden wird das sehr ähnlich sein, oder?
Ja, na, natürlich, da hast du ein ganz schönes Beispiel gebracht, ne? Also ich kann vielleicht mit 43 schon keine 5 Kilometer mehr laufen und du kannst es vielleicht mit 143 noch. Und das ist ganz schwer pauschal zu sagen. Generell wird in der Tiermedizin ja schon ab 7 Jahren von einem Senior gesprochen. Auch das muss man natürlich noch ein bisschen unterscheiden, weil so ein kleiner Terrier ist mit 7 Jahren absolut im besten Alter, aber eine Dogge ist halt schon tatsächlich steinalt. Und das muss man nicht nur abhängig von der Rasse, sondern auch von der Konstitution machen. Ich habe ja nun zwei alte Hounds, der eine ist fast 13, der andere 12. Der fast 13-Jährige, den konnte ich mit 7 eigentlich in Rente schicken. Der war leider kaputt sozusagen. Den habe ich zwar mit 8 Jahren auch immer noch gefahren, aber da war eigentlich nicht mehr so viel. Und den Jüngeren, den Pluto, den bin ich mit 9 Jahren auf einer deutschen Meisterschaft gefahren. Und wenn ihm nicht am nächsten Tag der kleine Zeh wehgetan hätte, dann wären wir da auch Dritter geworden. Und tat ihm leider der kleine Zeh weh. Ja, das war ein bisschen traurig. war das eben nicht, aber was für mich zeigt, dass der mit 9 Jahren, mit einem fast Dreijährigen absolut super Leistung noch gezeigt hat. Ne? Ich bin den noch mit 10 Jahren noch auf Rennen gefahren, ne? Natürlich mit Köpfchen, aber das ist eben ganz wichtig. Und vor allen Dingen, wenn ich den, ich sag mal, gesund fahre, wenn ich auf ihn achte, ne? Nicht nur was Ernährung angeht, dass ich dort immer schaue, dass sie gut versorgt sind mit allem, dass ich sie physiotherapeutisch häufig anschaue und immer gucke, hat er irgendwo ein Problem, bevor es zu einem chronischen Problem wird, und dass sie auch regelmäßig vom Tierarzt eben angeschaut werden. Und dann kann man individuell auch mit einem 12-jährigen Hund noch zugrunde Sport machen, solange er Spaß dran hat und solange er danach nicht ein Problem hat, sprich lahm geht oder 3 Tage schlafen muss zum Beispiel.
Absolut. Ich bin ja mit Dina, die ist ja auch mit 10 Jahren, hat die noch gezogen, und dann habe ich gemerkt, sie wird einfach langsamer, habe sie auch mal abchecken lassen, dann wurde das mit dem Herz diagnostiziert und dann, ja, war sie da dann auch sehr schnell natürlich sofort raus. Und da muss man ja einfach gucken. Da bin ich ganz bei dir. Aber das ist wie bei uns Menschen. Ich sage immer, Leute, ihr kennt eure Hunde, ihr habt sie trainiert, sie leben mit euch zusammen, ihr könnt es am besten auch beurteilen, mit natürlich dem Haustierarzt zusammen und dem Physiotherapeuten und so weiter, ob der Hund das noch machen kann, soll. Für mich jetzt aber eine ganz spannende Frage, weil die kommt auch immer mal wieder. Wenn ich jetzt jemanden habe, wo der Hund 8 Jahre alt ist und die sagt, die möchte jetzt Zukunftssport erst anfangen, was sagst du dazu?
Da sage ich, geh bitte erstmal zu deinem Tierarzt und dann lass das zusammen oder entscheide das zusammen mit deinem Tierarzt, ob das mit diesem Hund individuell noch Sinn macht. Denn ein Hund, der 8 Jahre ist, es kommt natürlich ganz darauf an, ist das ein Hund, der absolute Höchstleistung oder gute Leistung in einer anderen Sportart erbracht hat, zum Beispiel als Jagdhund, dann würde ich sagen, ist das wahrscheinlich gut möglich, dass man das mit dem noch macht, weil es sowieso ein Hund ist, der, ich sag mal, sehr viel gelaufen ist und körperlich eben kann, wenn denn das der Fall ist. Habe ich aber einen Hund, den ich 8 Jahre lang auf der Couch habe liegen lassen, dann würde ich sagen, ist das wohl keine gute Idee mehr, zumindest nicht zu erwarten, dass ich mit dem Hund jetzt Bike-Göring oder Dog-Scooter mache. Mit einem 8-jährigen Hund wandern zu gehen am Gurt, ne, oder zu laufen, würde ich sagen, ey, super, na klar, und dann kann man sich und den Hund fit machen. Da würde ich sagen, spricht wahrscheinlich nichts dagegen. Aber bei so einem älteren Hund ist es für mich absolut wichtig, dass der Hund vorher abgecheckt wird. Denn gerade das, was du mit dem Herzen sagst, das ist halt so Herzinsuffizienzen, also dass das Herz nicht mehr so richtig pumpt, wie es sollte. Das ist ja so eine, ich sag mal, normale Alterserscheinung. Das haben viele alte Hunde. Und da ist man mit 8 Jahren definitiv schon in einer Risikogruppe. Und wenn man nicht aufpasst und einen Hund hat, der keinen Ausknopf mehr hat, dann kann es auch sein, dass man mit so einem Hund mit dem Herzen auch schnell mal ein Problem hat. Ne? Dass der Hund einem umkippt und hoffentlich wieder aufwacht oder auch nicht aufwacht. Das ist alles schon passiert. Ne?
Ich sag da auch immer, überleg dir gut, ob du das deinem Hund dann noch antust, jetzt wo vielleicht kurz vor seiner Rente ist, auch wenn er Energy hat, wie du schon sagst. Natürlich kommt es immer darauf an, wie der Hund gelebt hat, was er gemacht hat. Ich finde auch ein schönes Hiken, also der Hund zieht einen, gehen kann ein schöner Muskelerhalt sein, dass der Hund gut bemuskelt alt wird und die Gelenke weiter stabilisiert werden durch gute Muskulatur. Da ist jetzt erstmal so auch nichts dagegen zu sagen, wenn man es abgeklärt hat mit dem Tierarzt. Aber ob der eben vor Scooter und Bike dann muss, da sage ich auch mal so, kann man, muss man aber halt eventuell einfach auch nicht.
Nee, da steht auch manchmal tatsächlich, dass der menschliche Wunsch einfach über dem hündischen Wunsch. Und da sind wir wieder im Tierschutzthema, muss das echt sein. Ne? Man muss immer fair dem Hund gegenüber sein.
Absolut. Da kommen wir gleich zu einem weiteren schönen Thema, denn es ist ja oft immer unser eigener Ehrgeiz, der uns da sehr antreibt. Und wir haben das viel umstrittene Thema der Kühlweste. Jetzt wird es ja warm bei uns, überall, wobei bei uns geht es eigentlich gerade im Moment, muss ich sagen. Aber prinzipiell steht der Sommer vor der Tür und der Zukunftssport ist, da brauchen wir nicht drüber reden, ein Sport für die kühleren Jahreszeiten. Jetzt haben wir aber sowohl im Frühjahr wie auch Herbst auch manchmal ganz schöne Hitzepeaks, muss man sagen. Wie stehst du zu dem Thema? Also es gibt ja da auch ein Reglement natürlich. Auf Rennen sind Kühlwesten ja absolut verboten, was ich auch total gut finde. Aber sonst, es ist natürlich immer ein schwieriges Thema. Kann ich den Hund noch, also ab wann kann ich ihn nicht mehr trainieren, ab welchen Temperaturen? Und eben machen solche Gadgets wie jetzt Kühlweste, machen die einen Sinn bei Hunden oder eher nicht?
Ja, das ist eigentlich ein ganz spannendes Thema. Also wenn du mich nach meiner persönlichen Meinung fragst, sage ich, das ist ein absolutes No-Go, Sport mit einer Kühlweste zu machen, weil ich da ganz eindeutig über meinen Hund gehe, wenn ich sage, naja, ich will unbedingt Sport machen, es ist mir egal, wie warm es draußen ist und ich kann ja meinen Hund mit einer Kühlweste einpacken und dann klappt das schon. Ich finde das sehr egoistisch, ich finde, das geht nicht. Und wenn ich da jetzt mal ein bisschen tiefer in die Materie eintrete, muss ich erstmal überlegen, okay, wie funktioniert so eine Kühlweste überhaupt? Also sie kühlt von außen und sie kühlt an Stellen, wo die Weste anliegt. Und die Weste liegt meistens ja oben auf an und vielleicht so ein bisschen am Bauch. Und wo kühlt sich der Hund? Also der Hund kühlt sich erstmal beim Schwitzen über die Pfoten, dann kühlt er sich durch das Hecheln und dann kühlt er sich noch über die Körperoberfläche an den sogenannten thermischen Fenster. Und die thermischen Fenster, die sitzen dort, wo der Hund natürlicherweise nicht so stark behaart ist. Das heißt so am Bauch, an den Achseln, vielleicht so ein bisschen unter dem Hals, an den Oberschenkeln innen. Und also da würde eine Kühlung wohl noch Sinn machen. Das kennt man selber, ne? Wenn es total warm ist und sich die Handgelenke so ein bisschen kalt macht, dann ist es total angenehm. Aber beim Hund sitzt da die Kühlweste gar nicht. Das heißt, die kühlt an Stellen, wo das für den Hund eher nicht natürlich ist. Und wenn man nicht aufpasst, dann kann so eine Weste auch zusätzlich noch abschirmen. Und da gab es auch tatsächlich mal ein paar Studien, wo sich die Wissenschaftler das angeschaut haben bei Greyhound-Rennen, bei Windhound-Rennen. Und da gab es tatsächlich eine Studie, die da zum Schluss gekommen ist, dass die Hunde, die eine Kühlweste nach dem Laufen, jetzt nicht während des Laufens, sondern nach dem Lauf, wärmer waren als Hunde ohne. Und ich finde das bemerkenswert. Das ist für mich schon der erste Hinweis, wo ich sage, oh, nee, das kann eher gefährlich sein. Da habe ich vielleicht dann danach ein Problem. Also für mich ist das absolut egoistisch, mit dem Hund Sport zu machen. Ich komme mit der Wärme klar, aber mein Hund nicht, dann packe ich dem was an. Nee, ich finde, da wiegt man sich so ein bisschen in falscher Sicherheit. Ne? Dann sollte man vielleicht doch, auch wieder ein Tierschutzthema, ne? Sollte man vielleicht doch keinen Sport machen oder eben was anderes machen. Man kann ja schwimmen oder man kann wandern oder man geht eben ganz früh mit dem Hund raus. Oder man macht nichts, man geht vielleicht einfach nur Gassi.
Ja, genau wie du sagst, also nur weil ich das machen will, wir sind ja ein Team, also es gehören zwei dazu. Und wenn der andere drunter leidet, dann kann ich das Ding ja nicht einfach durchziehen. Und ich bin auch ein absoluter Gegner von Kühlwesten bei uns im Zukunftssport, weil sie für mich eben, ja, der Mensch da über die Bedürfnisse des Hundes einfach eindeutig hinweggeht. So eine Kühlmatte, ich sage immer mal, wenn man die dem Hund hinlegt und der will sich da drauflegen im Sommer, kann er machen. Bei mir macht's keiner. Ich hatte so ein Ding auch mal zu Hause.
Du.
Mein Aussie freut es. Mein Aussie ist da nicht einmal draufgegangen, sondern legt sich immer daneben auf den kühlen Stein oder in Schatten oder halt in eine Ecke, wo es halt kühler ist. Aber es hat sich bei mir nie jemand auf diese Kühlmatte gelegt. Aber wenn die rumliegt und der Hund ist freiwillig da jetzt drauf geht im Sommer, why not? Kann man
absolut
machen.
Absolut, da habe ich meinen alten Herzhund, er fliegt jetzt im Himmelchen und es geht ihm ganz gut dort, habe ich gehört. Der hat seine Kühlmatte geliebt, der fand die super, der hat da den ganzen Tag drauf gelegen und ich kann euch sagen, ich habe da auch schon drauf gelegen.
Echt jetzt?
Ja klar, die sind super.
Und? War es kühl?
Das war tatsächlich kühl. Es war im Sommer in Spanien und ich habe eine Fortbildung online mitgemacht und es war schrulle warm und ich habe so geschwitzt auf meinem Sesselchen und habe ich mich auf die Kühlweste, auf die Kühlmatte gelegt oder gesetzt und ich war erfrischt und konnte alles zuhören. Das war richtig super. Also das kann ich absolut empfehlen. Ich habe auch jetzt generell gar nichts gegen eine Kühlweste. Wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Spezialhund habe, also einen herzkranken Hund und der muss irgendwie mittags mal raus, dann macht das vielleicht schon Sinn, dass sie ein bisschen kühler wird. Es geht mir halt wirklich nur darum, Sport damit zu machen.
Absolut. Und man muss natürlich auch mal bei den Kühlwesten dazu sagen, man muss natürlich massiv darauf achten, dass sie kühlen. Also manchmal muss man ja nass machen dafür. Und wenn man jetzt eine Kühlweste dem Hund anzieht und man ist dann aber 2 Stunden damit unterwegs und die ist schon seit 1,5 Stunden wieder trocken und dann habe ich natürlich den gegenteiligen Effekt. Also wenn man eine Kühlweste sich holt, sollte man sich auch damit auseinandersetzen, wie funktioniert diese Kühlweste, weil manche, also sie arbeiten ja manchmal auch unterschiedlich, damit das halt auch nicht doof wird für den Hund.
Mhm. So ist es.
Stimmst du mir zu? Vielen Dank.
Meistens schon.
Das stimmt. Wir sind eigentlich immer ganz gut, auch bei den Events, wenn es Fragen gibt oder Dinge auf einer Wellenlänge, wie wir Dinge sehen. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Wir wachsen auch seit Jahren da miteinander und entwickeln uns auch weiter, was ich auch sehr, sehr wertvoll finde. Denn wir lernen alle auch natürlich im Zukunftssport dazu und wollen das auch. Denn ich finde, in dem Sport gibt es einfach auch noch viel zu entdecken. Und es gibt ja leider auch wenige Studien oder wie du schon immer sagst, wir hatten das ja auch beim Buch, das Thema, wo du ja auch sehr viel recherchiert hast, weil du ja gerne wissenschaftliche Studien magst, um dann natürlich auch das Ganze zu sagen, ja, gibt es da Studien, gibt es da Belege dafür, dass ja da in dem Sport wir eigentlich sehr wenig wissen, oder?
Das wollte ich gerade sagen. Also es gibt zwar immer mehr, es gibt immer mehr auch zu dem Mono-Zukundesport, das heißt das, was wir so machen. Es gibt so eine Handvoll von Studien zum Gespannsport. Das sind dann aber eben auch Studien von Schneerennen zum Beispiel. Damit haben wir ja gar nichts zu tun. Und das ist genau das Problem, ne? Dass man nicht alles weiß, dass vieles, wie zum Beispiel diese ominöse 5-Minuten-Regel von einem Hundetrainer zum anderen Hundetrainer weitergetragen wird und man eigentlich gar nicht weiß, wo kommt es überhaupt her. Und da bin ich schon häufiger mal über solche, ich sag mal, fragwürdigen Fakten oder alternativen Fakten gestolpert, die in echt gar keine Fakten sind. Und das ist tatsächlich die Schwierigkeit, ne? Dass man da einfach immer ein bisschen aufpassen muss und schauen muss, okay, wo kommt das her und macht es wirklich Sinn oder macht es nicht Sinn? Und auch ich habe meine Meinung schon grundlegend geändert, weil sich einfach die Studienlage ein bisschen anders dargestellt hat. Das ist jetzt gerade im Kühlthema, wo wir da schon sind, ist es tatsächlich so, dass man jahrelang gesagt hat, zu einem Hund, der irgendwie am Überhitzen ist, den darfst du bloß nicht so schnell kühlen, der stirbt dir und so weiter und so fort. Aber Faktenlage ist, nee, bitte kühlen, kühlen, kühlen. Und wenn du den ins Eiswasser schüttest, hat der dann die besseren Chancen, als wenn du ihn nicht kühlst, ne?
Ja, da sind wir beim großen Thema der Überhitzung. Das ist ein größeres Thema. Magst du kurz trotzdem, weil jetzt einfach der Sommer vor der Tür steht, kurz sagen, was die große Gefahr dabei ist, wenn wir eben diesen Sport machen und es ist zu warm draußen?
Mhm. Ja, kann ich euch mal einen kurzen Überblick geben, dass das Problem der Überhitzung, dass es halt eben nicht eine Erkrankung ist, die quasi sich ab einer gewissen Temperatur anschaltet und dann eben da ist, wie jetzt ein Durchfall, wenn der Hund Durchfall hat, dann hat er halt einen Durchfall sozusagen, sondern bei der Überhitzung ist es eben so, dass man da verschiedene gerade hat, in die man so rein schlittert. Und ich sage euch, dass wir sehr häufig Hunde haben, sowohl beim Rennen als auch beim Training. Habe ich selber zu Hause auch schon gehabt mit meinem Hund oder mit einem Hund, dass man sich auch gerne mal kurz davor befindet, dass der Hund kurz davor ist, wirklich ein Problem zu bekommen. Und dass man da seine Hunde sehr gut kennen muss, was eben der Hund bei welchen Bedingungen können kann und was nicht. Das kann man auch nicht so pauschalisieren, aber das ist für mich eben ganz wichtig, dass man sich mit Körpertemperaturen befasst. Das heißt, dass man sich ein Thermometer besorgt und mal beim Training oder beim Gassigehen einfach mal misst, okay, wo bin ich denn eigentlich mit meinem Hund? Ne? So ein Hund ist ja ein bisschen wärmer als wir. Der ist zwischen 38 und 39 Grad Celsius, ist so die normale Kerntemperatur vom Hund. Und bei einer Überhitzung hat man immer lange davon geredet, dass so ab 41 Grad ist der Hund überhitzt. Punkt. Die haben aber, glaube ich, noch nie einen Hund in Bewegung gemessen, denn meine Hunde haben, ich sag mal, nicht regelmäßig, aber fast regelmäßig, allein schon beim Gassigehen, wenn es warm ist, 41 Grad und sind lange nicht überhitzt. Aber das Problem fängt halt dann schon langsam an, ne? Wenn ich jetzt einen Hund habe, der sich nicht runterkühlen konnte, weil es draußen zu warm ist oder zu feucht ist und der nicht mehr adäquat hecheln und Wärme abgeben kann, dann wird der langsam ein bisschen wärmer. Und je länger der sich in so einer, gefährlichen Körpertemperatur befindet, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann irgendwann so ein Kipppunkt erreicht ist und der ganze Körper in sozusagen entgleist. Ne? Und der Hitzschlag oder die Überhitzung ist so ein ganz komplexes Krankheitsgeschehen, was man gar nicht halt eben so erklären kann. Also ich habe einerseits eine Körpertemperatur, die viel zu hoch ist, so ab circa 41 kann das sein. Ich habe aber schon Hunde mit 43 Grad gesehen, die noch fast in Ordnung waren. Dann habe ich neben der hohen Körpertemperatur eine neurologische Entgleisung, ja, weil da einfach Körperzellen abgestorben sind und dass die sämtliche Regulationsmechanismen ausfallen, bis hin zu Organschäden, wo zum Beispiel die Nieren nicht mehr arbeiten und gar nichts mehr machen. Dann bekomme ich eine Blutungsneigung, das heißt, ich bekomme blutige Durchfälle, blutiges Erbrechen und auch Blutung in die Haut einfach, bis hin zu neurologischen Symptomen mit Krampfanfällen, Ohnmachtsanfällen und so weiter und so fort. Und ihr hört schon alleine, was ich so sage, das klingt total schlimm und dramatisch. Und genau so ist es. Das heißt, viele Hunde, die wirklich in so einem Hitzschlag landen, die sterben. Also 50% wird in der Literatur schon genannt, auch selbst wenn sie noch korrekt behandelt werden. Und das ist definitiv etwas, was ich definitiv verhindern möchte. Denn selbst wenn ich sag mal, nur am Rande einer Überhitzung erkratze, gehen ja immer noch Zellen kaputt. Das heißt, ich kann. Da gibt es Studien auch zu, die so ein bisschen die Theorie haben, dass es gibt ja viele Arbeitshunde, die oder auch Pferde, die viel mit Magenschleimhautgeschwüren Probleme haben, dass das auch mal so unterschwellige Überhitzung waren, die dazu geführt haben. Und das ist einfach ein sehr komplexes Thema, was für mich auch ein persönliches wichtiges Thema ist. Es ist schwer, das so mal eben im Podcast zu klären. Da kann ich euch wirklich nur empfehlen, unser Buch zu lesen oder auch generell so ein bisschen im Internet zu forschen, wie man das erkennen kann. Da kann ich vielleicht noch mal kurz drauf eingehen, wie man das erkennen kann, weil das ja schon sehr wichtig ist. Also wenn man so ein bisschen auf Rennen mal guckt, dann sieht man schon, dass die Hunde ihnen das Maul echt furchtbar weit aufreißen und zwar so den Kopf schon überstrecken, dass man den wirklich bis in die Luftröhre gucken kann. Das ist immer für mich schon das erste Warnzeichen, ne? Dass ich mir gucke als Tierärztin, okay, den Hund muss ich jetzt auf jeden Fall ein bisschen beobachten. Dann gucke ich, wie hechelt der, wie bewegt er sich. Ne? Viele Hunde fangen sofort an zu schwanken, wenn sie nicht mehr laufen und das ist absolutes Alarmzeichen. Und häufig machen die Hunde, denen, wie gesagt, dieser Notknopf ausgeschaltet ist, machen das erst, wenn sie im Ziel sind oder wenn sie aus dem Ziel rausgehen. Und das ist wieder Tierschutz 1a, Leute, das geht nicht. Ich kann da meinen Hund nicht so weit fahren, bis ich den kurz vors Grab fahre. Das geht nicht.
Absolut nicht. Wir hatten das doch mal im Norden gemacht, falls du dich erinnerst, da haben wir mal die Temperatur gemessen.
Genau.
Und ich weiß noch, dass wir bei Peaches gemessen hatten, die hatte irgendwas 37,8 oder so davor. Und als sie ins Ziel kam, hatte sie 40,6, glaube ich. Und das ist ja immer alles erstmal kein Problem, wenn dann nach 10 Minuten, sage ich mal, die Körpertemperatur halt adäquat auch wieder runtergegangen ist. Das Problem ist halt dann, wenn sie oben bleibt.
Genau.
Und das ist auch natürlich wieder ein bisschen individuell von den Hunden. Und da gibt es, wie du schon gesagt hast, natürlich wieder mal keine pauschale Antwort. Ab wann geht's nicht mehr? Ich meine, natürlich ab irgendeiner Temperatur geht's wirklich gar nicht mehr. Aber es gilt, seinen Hund zu lesen, zu gucken, ihn auch natürlich adäquat zu trainieren und den eigenen Ehrgeiz runterzufahren. Das ist einfach mal das A und O. Und wirklich den Hund als Hundesportler da vorne mal lesen, ernst nehmen und reflektieren. Ja, was kann mein Hund eigentlich überhaupt leisten? Und wie gut trainiere ich ihn dafür auch?
Ganz genau, denn für den Umgang mit Wärme ist eben nicht nur der Hund ganz individuell mit seiner Genetik dabei, weil es eben auch genetische Vorteile gibt. Man denkt einfach nur daran, dass ich nordische Hunde habe, die eben aus kalten Gebieten kommen. Die kommen dafür mit Kälte prima klar. Wenn ich mir dann aber spanische Windhunde angucke, dann haben die natürlich von Haus aus schon mit Hitze weniger ein Problem als mit Kälte. Aber sowas hängt natürlich auch vom Trainingszustand ab, ne? Und was zum Beispiel auch ein ganz großer Risikofaktor ist, ich komme aus einer kalten Periode, ich komme aus dem Winter und plötzlich ist es zwar vielleicht theoretisch noch kühl genug, ich habe zum Beispiel 12 Grad, habe die Wochen vorher bei 0 Grad trainiert, trainiere jetzt plötzlich bei 12 Grad im selben Umfang, den ich vorher trainiert habe und dann, obwohl ich mit 12 Grad vielleicht im Herbst nie ein Problem gehabt hätte, habe ich im Frühjahr auf jeden Fall oder kann ich ein Problem haben, weil der Hund gar nicht mehr akklimatisiert ist. Auch das ist etwas, was man bedenken muss, ne? Dass ich im Herbst aus einer warmen Region oder aus einem warmen Temperaturrahmen komme, dann geht das, weil es für den Hund kühler ist quasi und er akklimatisiert ist, aber im Frühjahr nicht. Deshalb sehen wir im Frühjahr auch in der Praxis häufiger Überhitzung als im als im Herbst.
Ja. War sehr spannend, gell? Also wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema, auch eben mit den eigenen Hunden und da ja, können wir nur appellieren drauf, dass ihr da draußen einfach eure Hunde gut lesen könnt, reflektiert, beobachtet und achtsam mit ihnen umgeht. Denn die leisten einfach die größere Arbeit da vorne, das ist einfach so.
Und dass man eben auch einfach sagt, im Sommer habe ich einfach Spaß. Im Sommer muss ich das nicht machen, ich muss gar nichts machen. Mache ich einfach andere schöne Dinge, ne? Da muss ich nicht unbedingt körperlich arbeiten. So schwer es einem vielleicht auch fällt, ne? Weil man so Lust hat. Wobei ich ja immer die Person bin, die jeden Sommer oder jeden Herbst denkt, dieses Jahr, nee, ich fange nicht an zu trainieren, ich habe echt keine Lust. Ich fange dieses Jahr an, nicht an zu trainieren, nee, brauche ich nicht. Und dann kommt es halt irgendwann doch, aber so unterschiedlich ist es dann, ne?
Ja, ach, im Sommer gibt es, wie du schon sagst, so viele schöne andere Dinge und da darf man auch einfach mal die Seele baumeln lassen. Das ist einfach auch mal ganz wichtig und auch für die Hunde ganz, ganz wichtig, wenn sie wirklich viel eingespannt werden. Da habe ich noch zum Abschluss, Jette, ein Thema, weil ich das auch sehr spannend finde. Ich weiß, du wirst wieder keine Antwort so drauf haben, aber trotzdem, weil es ja schon einige betrifft, dass Liebe schäumen bei Anstrengung.
Wir müssen nachher nochmal telefonieren, Annik.
Ja. Können wir gerne machen. Ich kann damit leben. Jetzt kommst du mir nicht aus. Das ist mein Vorteil. Aber trotzdem natürlich ein Thema, was viele ja auch interessiert, weil manche Hunde schäumen ja schon sehr massiv bei Anstrengung. Oder im Zughundesport, sollten wir darüber irgendwas wissen, was du weißt und uns unbedingt sagen musst?
Also, was ich dazu sagen kann, ist Folgendes. Wo Wissen aufhört, fängt der Glaube an. Das ist so in etwa zusammengefasst.
Das ist auch eine Aussage.
Was ich dazu sagen kann. Denn es ist tatsächlich ein Thema, was mich, seitdem ich diesen Sport mit den Hounds mache, tatsächlich interessiert und seit wirklich 6, 7 Jahren auf der Suche nach der Antwort bin und bisher als Antwort nur 42 gefunden habe, was für mich aber nicht so die adäquate, passende Antwort dazu war. Und zwar habe ich sag mal, 10 Leute gefragt und 11 Meinungen bekommen. Es gibt keine Antwort darauf, warum der Hund schäumt oder eine einzige Antwort darum, warum der Hund schäumt. Und ich versuche mal kurz einen Überblick über das Wissen, was ich bisher erlangt habe, darüber zu geben. Also, es hängt von vielen oder einigen Sachen ab. Es hängt davon ab, was habe ich für einen, ich sag mal, Hundetyp. Das ist manchmal linienabhängig. Es gibt Linien, die sind dafür, Zuchtlinien, ganz egal was für ein Hund. Die sind dafür bekannt, dass sie viel schäumen. So. Unabhängig davon, dass man weiß, warum sie schäumen. Dann ist es abhängig natürlich vom Hydratationszustand. Das heißt, ist der Hund gewässert oder ist der Hund nicht gewässert? Oder unabhängig davon, ist der ein bisschen ausgetrocknet oder nicht? Denn ich habe jetzt selber schon ein bisschen das Pappmaul vom vielen Sprechen. Je weniger ich getrunken habe, desto zäher wird der Speichel. Alleine dadurch kann der schon ein bisschen schäumen. Dann das Thema Wärme. Meine Erfahrung ist zum Beispiel, je kälter das ist, desto weniger schäumt mein Hund. Je wärmer das ist, desto mehr schäumt er. Dann zum Beispiel eine Frage, was macht die Zunge, wenn der Hund läuft? Habe ich einen Hund, dem die Zunge an der Seite raushängt und wenn der läuft, das gibt immer sehr schöne Bilder, nach oben klatscht und nach unten klatscht und übers Auge reibt und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ich dann so ein bisschen zähen Speichel habe und die Zunge da drauf rumschlappert, dann schlägt der Sahne mit seiner Zunge. So, lecker. Genau, das heißt, auch das gehört dazu. Genau. Natürlich kommt auch der Trainingszustand dazu. Das heißt, ich sag mal, ein schlecht trainierter Hund, der wird auch nach Erfahrung etwas mehr schäumen als ein Hund, der total gut im Trainingszustand ist. Wenn ich jetzt den Hund auf, sag mal, 6 Kilometer trainiert habe, wird er nach 3 Kilometern auf keinen Fall schäumen. Ein Hund, den ich aber nur auf 2 Kilometer nicht nur geträumt, sondern trainiert habe, der wird da wahrscheinlich schon schäumen. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele Faktoren, die meiner Erfahrung nach auch dazu beitragen, aber es gibt keine pauschale Antwort. Wenn ich jetzt Menschen gefragt habe, die zufälligerweise einen Shop haben, die haben mir gesagt, ja, du musst dieses Pulver nehmen. Ja, der muss auf jeden Fall mit einem Pre-Run-Pulver und dann schäumt er nicht mehr. Habe ich probiert, hat trotzdem geschäumt. Und der andere hat mir ein Öl empfohlen. Habe ich nicht probiert, weil mir das zu doof war. Ihr seht schon, das kann man gar nicht pauschal sagen. Das ist wahnsinnig viel und ich wünschte, dass es da endlich mal eine Antwort gibt, dass ich vielleicht irgendwann mal auch ganz wieder durchschlafen kann, denn es zerbricht mir seit 6, 7 Jahren wirklich den Kopf, so etwa.
Ich bin gespannt, ob wir das erleben, weil ich glaube, das sind so Themen im Organismus und im Körper, die da ablaufen. Da sind wir noch weit davon entfernt, dass wir genau herausfinden, warum das so ist.
Genau. Das glaube ich auch, weil ich, wie gesagt, auch wirklich Spezialisten gefragt habe und die mir alle unterschiedliche Antworten darauf gegeben haben.
Hat es denn erstmal negative Auswirkungen oder?
Oh, das kann natürlich schon ein bisschen negative Auswirkungen haben, wenn der letzten Endes der Hund so vollgeschleimt ist, dass die Oberfläche im Nasenrachenraum nicht mehr vernünftig verdunsten kann. Das heißt, wenn der Schleim nachher so zäh ist, dass der Hund nicht mehr vernünftig ja, Wärme abgeben kann beim Hecheln, da kann das schon doof sein. Und da finde ich das, also ich finde es zwar eigentlich immer blöd, dem Hund, wenn er geschleimt hat, sofort Wasser anzubieten, aber um einmal mal diesen Schleim abzuspülen, ist das eigentlich gar nicht so verkehrt, wenn er dann korrekt schluckt, ne? Und sich nicht verschluckt.
Das, um die geschlagene Sahne runterzuschlucken,
Ja, genau.
sozusagen. Wunderbar. Ja, aber das ist ja schon mal ein schöner Tipp jetzt dann, dass wenn man einen stark schäumenden Hund hat, ich habe das nie, habe auch noch nie gehabt, aber ich sehe es natürlich sehr viel auf den Rennen und im Training und da ist es ja schon mal ein schöner Tipp, dass man danach sie ruhig eher mal flotter, mal kurz 2, 3 Schluck Wasser mal nehmen lassen soll, damit der Schleim verschwindet. Ach, Jette,
Ach, Annick.
ich hoffe, dein erstes Mal Podcast war schön.
Du, ich muss gestehen, es hat nicht wehgetan.
Das ist doch schon mal das erste Mal, oder? Vielleicht tut es im
Vielleicht tut es
Nachhinein
den
noch.
Hörern jetzt ein bisschen weh. Tut mir
Nein,
leid.
das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich sage vielen Dank. Wir werden uns sicher vor der Saison, habe ich dir schon angedroht, nochmal hören. Da würde ich dich gerne nochmal interviewen. Und ja, sag vielen lieben Dank für die ganzen Infos. Ich schätze dich sehr als Tierärztin und natürlich auch ja, die Art und Weise, wie du auch oft auch im Buch natürlich, manchmal ja doch das Medizinische, was ein bisschen trockenes Thema ist, wie du das mit sehr viel Leidenschaft und so super verständlich rüberbringst. Vielen Dank dafür. Und ja, ich wünsche dir jetzt erstmal alles Gute mit deinem Welpen, eine wunderbare Zeit mit deinem ganzen Rudel und dass sie dich alle schön auf Trab halten. Und ja, freue mich, wenn wir uns hören und sag vielen, vielen Dank.
Auf jeden Fall den Dank zurück. Das hat super Spaß gemacht, mit dir zu sabbeln. Und dazu noch, wie ich das immer so schön rüberbringe im Buch, muss ich mal einmal gestehen, ich muss das ja selber verstehen. Deswegen schreibe ich das immer so, dass auch ich das verstehe. Wenn ich das verstehe, dann verstehen das alle anderen auch. Ja, also vielen Dank, war wirklich lustig und ich freue mich auch total auf die Zeit mit meinem Welpen, der jetzt natürlich erstmal Welpe sein darf und natürlich nicht 12 Kilometer Zugarbeit macht, sondern wir erstmal den Sommer genießen. Ich genieße und liebe meine alten Hunde. Ich finde das so schön, mit den alten Hunden noch diese Zeit zu genießen und das ist einfach so wahnsinnig wichtig. Ja.
Und so wahnsinnig wertvoll.
Ja.
Das habe ich auch gehört mit meiner Alten. Wunderbar, meine Liebe, wir hören uns.
Wir hören uns.
Einen schönen Abend.
Ebenso, ab aufs Sofa.